So, noch einige Bemerkungen zum Sondervermögen, das heißt zu den Vermögen von der Sowjetarmee und der NVA und den Grenztruppen. Vor mehr als einer Woche, war das sogenannte Übergabekommando hier im Hause und wollte uns übergeben Truppenunterkünfte in Gutenfürst. Wir sind mitgefahren, haben uns die Unterkünfte angeschaut. Eine Woche später war der Vertreter der Bundesfinanzbehörde hier bei uns und sagte nur, dass diese Leute stramm stehen dürfen und Uniform tragen dürfen, aber sie dürfen nichts übergeben, weil sie nichts zum Übergeben haben. Dieses Sondervermögen gehört dem Bund, das heißt der Bundesfinanzbehörde. Da es uns pressiert um diese Truppenunterkünfte, haben wir nachgehakt. Uns wurde mitgeteilt, dass die Bundesfinanzbehörde noch nicht im Besitz dieser Liegenschaften ist, sondern dass es noch bei der Bundeswehr liegt. Nein, dass es eventuell schon bei der Treuhand sein könnte. Wir haben gestern nachgefragt bei der Treuhand, dort ist es nicht. Bei der Bundeswehrverwaltung haben wir nachgefragt, dort ist es nicht mehr. Wir kommen uns so langsam vor, wir haben Münchner Oktoberfest im Karussell. Dabei muss ich ganz offen sagen, es pressiert eigentlich schon mit diesen Liegenschaften, denn Sie wissen das aus der Presse ja alle, die Frage der Asylanten kommt auf uns zu. Ich weiß auch, dass allenthalben im Lande die Leute sagen, diesen armen Menschen muss geholfen werden, sie müssen untergebracht werden, sie brauchen ein Dach über dem Kopf, aber nicht bei uns. Wir können uns nicht so hinstellen, können das so abtun. Und unser Anliegen war, eine menschenwürdige Unterkunft zu finden. Hinzu kommt, dass auch die Gemeinde Gutenfürst Zustimmung signalisiert mit der Übernahme von Asylanten in der Truppenunterkunft der Grenztruppen. Laut Verteilerschlüssel von 0,4% der Einwohnerzahl unseres Kreises, das bedeutet für uns 154 Personen, ist dieses Objekt völlig ausreichend und bietet auch eine menschenwürdige Unterkunft. Hinzu kommt es, dass für diese Gemeinde Gutenfürst wenigstens 6 bis 8 Arbeitsplätze so gut wie gesichert wären. Wir hoffen, dass bis Ende Februar die Sache wenigstens so weit geklärt ist, wenn diese Leute kommen, dass sie ein Dach über den Kopf finden. Wir wissen alle nicht, was auf uns eines Tages zukommen kann, auch in Bezug auf Katastrophen. Und in dem Zusammenhang möchte ich sagen, dass gestern die Kreiskatastrophenkommission gebildet wurde. Wie notwendig das ist, das hat sich vorgestern gezeigt bei diesem neuerlichen Verkehrsunfall in Mehlteuer, wo ein bis jetzt noch nicht identifiziertes Fahrzeug 5 Sack Schwefelgranulat verloren hat. Dieses Schwefelgranulat ist ätzend und feuergefährlich, aber in Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Polizei und Umweltschutz konnte das ohne Schädigung der Umwelt bereinigt werden. Wir haben das als eine Art Training betrachtet. Es kann auch viel schlimmer kommen. Wir haben vorige Woche den Jagdbeirat neu gegründet, denn hier, und das wurde zur Bürgermeisterdienstbesprechung mitgeteilt, läuft am 31.03.91 das Jagdjahr aus. Und wir müssen davon ausgehen, dass in den Gemeinden die Jagden verpachtet werden, den laut Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Jagd an den Grund und Boden gebunden. Wir halten das sogar für sehr notwendig und dringend, denn wenn die Übergangszeit zu lange sich ausdehnt, haben wir in 2 oder 3 Jahren keinen ordentlichen Wildbestand mehr, weil sicherlich ein Teil der Jagdberechtigten dann auf Trophäenjagd geht und nicht mehr das tut, was sein müsste, dass der Jäger eigentlich einer der Hauptnaturschützer ist. Erreicht haben wir noch nichts in unserer Entscheidung über die Jagdgenehmigungen für nachweisbare Offiziere des MFS und der Folgeorganisation beziehungsweise von Sekretären der ehemaligen SED-Kreis- und Bezirksleitungen. Sobald ein Landesjagdgesetz greift, wird es Möglichkeiten geben, diesen Leuten die Jagd erst einmal zumindest unmöglich zu machen. Der Behindertenverband des Kreises und der Stadt Plauen bekommt nach Verhandlungen mit dem ehemaligen Volksgut und jetzigen Landesgut und Lehr- und Versuchsgut Christgrün die ehemaligen Liegenschaften des Rittergutes Reusa zur Nutzung für Behindertenbetreuung. Einschließlich Rehabilitationszentrum und dergleichen mehr. Recht glücklich sind wir eigentlich auch, dass die Lebenshilfe e.V. zusammen mit dem DRK und mit der Stadt Plauen 3 Behindertentransportfahrzeuge bekommen hat von der Lebenshilfe e.V. Diepholz durch Vermittlung des in Kauschwitz aktiv wirkenden Herrn Focke, der dort den Vogtlandmarkt baut. Das sind also Transportmöglichkeiten für 27 Behinderte. Außerdem haben wir ja 500 Mark gespendet und der Herr Focke hat 500 Mark noch draufgelegt. Diese Behinderten sollen auch bei der neu zu errichtenden Kraftfahrzeugzulassungsstelle, die ja zusammen mit der Stadt ebenfalls betrieben wird, ein Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie dort Nummernschilder prägen können und sich so einen Teil ihres Unterhaltes selbst verdienen können. Ich möchte es mir jetzt ersparen, den Brief auch in Auszügen oder so vorzulesen, den ich an den Herrn Weigel geschrieben habe, um endlich einmal Klarheit in unsere Finanzverhältnisse zu bekommen. Sie können aber sicher sein, er liegt da, wer also interessiert dran ist, kann gerne Einsicht nehmen, dass ich mit nicht unbedingt zahmen Worten dafür plädiere, dass endlich einmal Ordnung in unsere Finanzgeschäfte des Kreises kommen. Auch wir müssen sehen, dass wir arbeiten können, ordentlich arbeiten, zum Nutz und Frommen unserer Bevölkerung. Und zum Schluss möchte ich Sie noch um eines bitten. Der Beitritt zu diesem Regionalverkehrsverbund Hof, den ich vorhin ziemlich ausführlich geschildert habe, bedarf der Zustimmung des Kreistages. Und ich weiß nicht, Herr Schrade, können wir das so unkompliziert machen und darüber abstimmen lassen?
Das kann man auf jeden Fall machen. Wer hat Anfragen an den Landrat zu diesem Beschluss? Bitte. Keiner? Dann können wir hier gleich abstimmen. Wer ist für diesen Beitritt zu dem Regionalverband? Dann bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Stimme in Haltung? Keine, einstimmig angenommen. Dankeschön.
So, dann stehe ich für Anfragen zur Verfügung.
So, wer allgemeine Fragen zum Landrat hat zu diesen Dingen, die er jetzt gerade gebracht hat, ist die Möglichkeit. Bitte, Herr Bauer.
Herr Landrat, ich spreche im Auftrag des Haushalt- und Finanzausschusses. Wir hatten Ihnen ein Schreiben zugesandt, in dem wir festgestellt hatten, dass im Landratsamt im Mai eine ungerechtfertigte Lohnerhöhung gezahlt worden ist. Und wir hatten das überprüft. Sie sollten sich da dazu mal äußern. Und dann noch zu der, hat man aufgefordert, die Leute, die Beschäftigten im Landratsamt, den Verdienst nach ihrer Qualifikation einzustufen, dass eben zum Beispiel Facharbeiter weitaus mehr verdienen, zum Beispiel wie welche, die Diplomabschluss haben. Das kann ja nicht sein und da sollten Sie sich mal dazu äußern und uns eine Mitteilung geben und da haben wir bis heute noch keine bekommen.
Ich bitte zu entschuldigen, das habe ich, also nicht, das, ich wollte es jetzt bringen, ich habe es vergessen. Ich gebe aber gleich die Antwort drauf. Ich habe den Leiter des Personalamtes gebeten, zu überprüfen, welchen Personenkreis das betrifft. Ich habe als Bescheid bekommen, dass es nur eine ganz geringe Personenzahl, die noch im Amt sind, betrifft. Diese Lohnkorrekturen jetzt im Nachhinein, also rückwirkend vorzunehmen, würde mehr Personalaufwand und Arbeitsaufwand erfordern, als was das an Gewinn einbringen würde. Es sind vorwiegend solche, die nicht mehr im Landratsamt tätig sind. Zweitens, die Einstufung, ich sagte vorhin, es ist eine Umstrukturierung des Landratsamtes notwendig und es laufen bereits diesbezügliche Arbeiten. Und zwar haben wir an alle Mitarbeiter Bogen ausgegeben, wo sie ihre Arbeitsplatzanalyse drauf haben, ihre Verdiensteinstufung und der nächste Schritt wird sein, dass eine Umprofilierung nach den Qualifikationen notwendig sein wird. Also das ist in Arbeit. Genügt Ihnen das? Das ist vorige Woche passiert.
Gut, danke schön. Gibt es weitere Anfragen an den Landrat? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke schön, Landrat. Dann gehen wir weiter zu Punkt 4. Dann bitte ich den Herrn Schädlich um die Information zum Umzug der Sowjetarmee.
Meine Damen und Herren Abgeordnete, werte Gäste, wir kommen also zum Punkt 4, Informationen zum Abzug der Sowjetarmee. Ich glaube, jeder Abgeordnete sollte auskunftsfähig sein, wenn Anfragen aus der Bevölkerung bezüglich dieses Themas kommen. So möchte ich heute über den Stand des bisherigen Abzuges Ihnen einiges sagen. In diesem Jahr werden oder wurden vom Territorium der ehemaligen DDR 20.000 Sowjetsoldaten abgezogen. Dazu gehören 1.000 Panzer verschiedenartiger Typen. Diesmal war auch der Landkreis Plauen glücklich daran, denn auch aus unserem Territorium ist ein Panzerregiment abgezogen worden. Exakte Zahlen über die Bestückung, über die Anzahl der Soldaten ist nicht zu erhalten gewesen, vielleicht auch verständlicherweise. Es gibt immer noch ein gewisses Geheimhaltungsprinzip. Meine Schätzung aber ist die, dass es etwa 2.000 Soldaten aus unserem Territorium getroffen haben könnte. Dieser Abzug war an sich bereits bis zum 24.11. vollzogen. Auf unserem Gebiet des Landkreises befindet sich aber noch, Stadt und Landkreis, muss ich dazu sagen, befindet sich noch immer ein Garde-Schützenregiment mit etwa 3 Panzerkompanien und eine Aufklärungsabteilung mit Funk-, Radar- und Raketenstation. Über möglichen Zeitpunkt des Abzuges wurden bisher keine Auskünfte gegeben. Sie sind vielleicht auch wegen der katastrophalen Wirtschaftslage in der SU zurzeit kaum zu geben möglich. Dazu muss ich natürlich sagen, in den Altbundesländern haben die Gemeinden ganz exakte terminliche Vorgaben über den Abzug oder Teilabzüge der dort stationierten Truppen erhalten. Der Rest, der also noch auf dem Territorium des Landkreises verblieben ist, bindet eine ganz erhebliche Bausubstanz und auch Landfläche. Und hier möchte ich Ihnen vielleicht mal ein paar Zahlen geben, dass Sie etwa wissen, was auf unserem Territorium belegt ist. Ich will Sie ja mit Zahlen nicht erschlagen, aber sie sind mal ganz aufschlussreich. Diese Zahlen stammen von der Bezirksverwaltungsbehörde Chemnitz, vom Referat Verteidigungslasten und wurden bis zum Oktober dieses Jahres erstellt. Danach ist der Landanteil an Kasernen des Anteil des Landkreises an Kasernen 22,6 Hektar. Nur Kasernengelände. Der Übungsplatz, davon betroffen sind die Gemeinden Neuendorf, Schneckengrün, Rösnitz und Kobitschwalde, 219,4 Hektar. Der Schießplatz, das betrifft die Gemeinden Zwoschwitz, Fasendorf, Schneckengrün, Kauschwitz, Syrau, 720 Hektar. Das macht insgesamt eine Hektarzahl von 962 aus. Das heißt also immer noch Gelände, das für uns momentan nicht nutzbar oder kaum nutzbar ist. Ich möchte Ihnen jetzt einige Worte zum Abzug des Panzerregimentes Kaserne Zaderer Straße sagen. Es ist am 23. Dezember diesen Jahres eine Arbeitsgruppe gebildet worden beim Rat der Stadt. Diese Arbeitsgruppe sollte den Abzug dieses Panzerregimentes mit Regeln, sollte also zum Beispiel Straßensperren zustande bringen, um ungehinderten Abmarsch zu garantieren, sollte Übergriffe von Seiten der Bevölkerung verhindern und so weiter. Wir kamen aber in dieser Kommission, ich wurde also selbst dazu mitgerufen, schlecht voran, weil wir keine oder nur ganz unsichere Auskünfte der Kommandantur oder der Bezirksbehörde erhielten. Später erst erfuhren wir dann, dass die Modalitäten der Übergabe in Händen des Aufbaustabes des Bundesvermögensamtes Chemnitz liegt, also eigentlich gar nicht unsere Aufgabe war. Dieses Bundesvermögensamt, das muss ich dazu noch sagen, ist besetzt, in erster Linie besetzt durch Beamte der Bundesregierung der alten Bundesländer, die aber an sich über die Verhältnisse in unserem Gebiet kaum Bescheid wissen. Am 2.11. fand die erste Begehung des Objektes Kaserne Zaderer Straße statt. Am 15.11. dann eine zweite Begehung, bei der ich zugegen war. Und eigentlich war am 15.11., das haben wir im Nachhinein so festgestellt, schon die Übergabe. Es waren Teilnehmer vom Bundesvermögensamt vorhanden, Offiziere der Sowjetarmee, Mitglieder der Gruppe, die für diese Übergabe gebildet wurde und die inzwischen auch durch Mitglieder des Landkreises verstärkt wurden. Dazu stießen also noch der Herr Bohmann, der Herr Kiefler und auch der Herr Großer. Die Besichtigung und die Übernahme vollzog sich seitens des Bundesvermögensamtes, ich sage das einmal frei heraus, etwas oberflächlich und sorglos. Man hat dort großzügig die Gebäude angesehen, ohne kaum in die Gebäude hineinzusehen, und hat die dort wahrscheinlich übernommen, ich kann es also bloß so sagen. Bei großzügiger Betrachtung konnte der bauliche Zustand als noch zufriedenstellend betrachtet werden. Schlimmer, viel schlimmer, ist der Zustand des Geländes, das hinter dem Kasernenzaun beginnt und eigentlich Flur des Landkreises ist. Dort befindet sich eine wilde Mülldeponie, auf der abgelagert sind Schrott, Bauschutt, Küchenabfälle, Ölschlamm und so weiter. Dort lagern unter anderem auch 20 Tanks mit je 25.000 Liter Fassungsvermögen außerhalb der Kaserne, ich sage das noch einmal. Diese 20 Tanks waren in der Kaserne in der Erde eingegraben, sind wieder ausgegraben worden und stehen nun dort, auch heute noch, obwohl das Regiment bereits abgezogen ist. Das ist alles zugeschoben, das ist alles schön einplaniert. Was darunter ist, wissen wir nicht. Wir haben aber diese Tanks ziemlich genau betrachtet und haben das auch fotodokumentarisch festgelegt. Diese Tanks waren zum Teil undicht. Was also geschehen sein kann, können Sie sich selbst vorstellen. Weitere 10 Tanks sind in der Kaserne noch eingegraben, ebenfalls 25.000 Liter fassend, und die sind mit einem Betonmantel umgeben. Hier hatte man wahrscheinlich nicht die Technik, um diese noch zu entfernen. Folglich bleiben sie uns letztendlich übrig. Weiterhin befinden sich in einem anderen Teil der Kaserne, auf den komme ich dann nochmal zu sprechen, noch weitere 10 Tanks mit je 50.000 Liter Fassungsvermögen. Also Sie sehen, es wurde dort recht gut vorgesorgt, aber ich glaube doch etwas sorglos damit umgegangen. Um diese Kaserne herum befinden sich noch immer Stellungen und Deckungslöcher für Panzer. Und dazu möchte ich auf jeden Fall noch darauf hinweisen, dass sich im sogenannten Zwoschwitzgrund eine Panzerstraße befindet, die mit einer sogenannten Zobisser Decke versehen ist. Sie wissen selbst, was das heißt. Einiges Kuriose zur Kaserne. Diese Kaserne ist jetzt eigentlich dreigeteilt. Und zwar der rechte Teil gehört noch dem Gardeschützenregiment. Die haben dort noch Unterkünfte, Mannschaftsunterkünfte und Panzerhallen. Dort sind die schweren Panzer stationiert. Und diese schweren Panzer haben wir nach Drängen endlich aus unserem Dorfbild herausbekommen. Ich hoffe, Sie können sich vorstellen, was es heißt, wenn dort so 30 mit Turbomotoren getriebene Panzer durchs Dorf marschieren, der sogenannte T-80. Das war grausam, das war katastrophal, und ich habe schon mal das Wort gebraucht, das war fast Psychoterror zu diesem Zeitpunkt. Man hat schließlich ein Einsehen gehabt und hat uns versprochen, die bis zum März abzuziehen aus der einen Kaserne in die andere Kaserne dorthin, um also aus dem Dorf herauszukommen. Das hat man gemacht, muss ich sagen, und ab 1.4. dieses Jahres ist kein solcher Panzer mehr durchs Dorf gefahren. Jetzt fahren also nur noch leichtere Panzer durchs Dorf, die sogenannten SBZ. Das ist der rechte Teil. Der mittlere Teil der Kaserne ist jetzt frei. Dort sind die Mannschaftsunterkünfte frei, dort sind die ehemaligen Panzerhallen frei. Sie wären also irgendwann einmal für uns nutzbar. Das heißt, es ist ja erstmal Stadtgebiet, die Stadt könnte das also nutzen. Der linke Teil dieser Kaserne umfasst wieder Mannschaftsgebäude, Garagen, und auf diesem Gebäude ist die sogenannte Aufklärungsabteilung untergebracht, die also die Radargeräte besitzt, die Raketen und dergleichen noch mehr. Nun hat uns der Kommandant in Plauen vorgeschlagen, doch in dieser Kaserne Zäune zu ziehen, rechts einen Zaun, um also den mittleren Teil nach rechts hin abzugrenzen und den mittleren Teil auch nach links hin abzugrenzen. Zäune sind genügend da. Wir wollten eigentlich Zäune niederreißen und wollten keine mehr aufbauen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie dort eine gemeinsame Nutzung von Seiten der Sowjetarmee und von Seiten irgendwelcher ziviler Institutionen möglich sein wird. Wer also 40 Jahre mit Angehörigen der Sowjetarmee zusammengewohnt hat, der wird das auf jeden Fall anzweifeln. Ich frage mich also wirklich, wie soll die Nutzung dieses Kasernenteiles eines Tages aussehen? Müssen wir dort vielleicht wieder unsererseits neue Wachposten aufstellen, um Übergriffe von der einen Seite zur anderen Seite zu vermeiden? Ich habe in dieser Arbeitsgruppe aber einen Einwand gebracht. Und einen Einwand folgender Art. Es könnte ja sein, dass die Stadt auf den Gedanken kommt, in diese Gebäude Asylanten und Aussiedler unterzubringen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dann kommt Neuendorf, das 40 Jahre belastet war, vielleicht vom Regen in die Traufe. Denn dort werden dann verschiedenartige Nationalitäten vorhanden sein. Dort werden sich verschiedenartigste religiöse Gruppen ansammeln. Und ich glaube, es werden dort auch die verschiedenartigsten politischen Ansichten aufeinandertreffen. Ich habe dort also meinen Einspruch angemeldet und darum gebeten, doch diese Kasernenteile so zu belegen, dass Neuendorf nicht erneut wieder belastet wird. Diese endgültige Übergabe dieses mittleren Kasernenteils, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, soll am 24.11. erfolgt sein. Ich war also diese Woche noch einmal im Rathaus, habe mich erkundigt, ein exaktes Schriftstück über diese Übergabe ist nicht vorhanden. Unsere Frage ist nun, was geschieht nach dem Abzug dieser Truppen? Das Umfeld der Kaserne befindet sich in einem besorgniserregenden Zustand. Fakt ist auf jeden Fall, das abgezogene Regiment hat das Gelände innerhalb der Kaserne gesäubert, das, was außerhalb liegt, von ihnen aber abgelagert wurde, geht sie nichts an. So war die Aussage des Regimentskommandeurs. Somit bleibt also uns als Nachnutzern das Erbe dieser Altlasten. In einer Begehung des Außengeländes am 12.11. wurde von Gemeindemitgliedern und Bürger Neuendorfs Feststellungen gemacht, die wir zu Protokoll brachten, die wir auch dann in Forderungen gekleidet haben. Und wir haben darum gebeten, Mängel zu beseitigen. Bis heute sind derartige Mängel aber nicht beseitigt worden. Ich habe dann dieselbe Begehung mit der Gruppe, die also zusammengesetzt ist aus Angehörigen der Stadt und des Landkreises, am 16.11. noch einmal durchgeführt. Und ich habe dort dieser Gruppe nochmal alle diese Mängel gezeigt. Und ich sprach also davon vorhin, dass wir Fotos gemacht haben. Die Fotos existieren auch im Landkreis, die besitzt der Herr Kiefler. Da wir diesen katastrophalen, ich muss es so sagen, Zustand außerhalb also gesehen haben und zufällig hier in Plauen eine Firma vorhanden war, die Bohrungen durchgeführt hat, haben wir zumindest so viel Geld zusammenzukratzen versucht, um einige Bohrungen dort durchzuführen. In der Kaserne wurden uns die Bohrungen verwehrt. Außerhalb der Kasernen, es war uns auch nicht erlaubt, aber wir haben es durchgeführt. Ich kann Ihnen dazu einige oberflächliche oder erste Ergebnisse sagen. Ich kann mich also exakter erkundigen. Es sieht also so aus. Es ist besorgniserregend, die Belastung durch Schwermetalle. vor allen Dingen Blei, Cadmium, Nickel ist vorgefunden worden. Und bei Bohrungen hat man festgestellt, dass vor allen Dingen erhöhte Kohlewasserstoffkonzentration im Boden vorhanden ist, was darauf hinweist, dass dort versickerter Dieselkraftstoff anzufinden ist. Das Abwasser der Kaserne fließt in offenem Graben, nicht vorgeklärt, in den Zwospitzbach und von dort in die Syrer. Wasserproben sind auch in dieser Beziehung entnommen worden und dort hat sich Gleiches bestätigt. Unterhalb dieser Mülldeponie, von der ich sprach, und unterhalb dieser offenen Gewässer befinden sich aber Tiefbrunnen für die Gemeinden Zwospitz und Neuendorf, die in der äußerst prekären Wassersituation eigentlich genutzt werden müssten und genutzt werden können. Ich glaube aber, dort liegt so allmählich eine Zeitbombe, denn es wird eine Zeit dauern, bis das also tiefer ins Grundwasser eingedrungen ist und dann vielleicht auch diese Brunnen schädigt. Die Frage stellt sich, wer soll die Rekultivierung dieses Geländes durchführen und bezahlen?